Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Heute habe ich als Gesprächspartner Christian Osterhaus, den viele von euch wahrscheinlich kennen. Herzlich willkommen, Christian.
Ja, guten Morgen, Andreas. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Viele kennen dich, ich habe es gerade schon gesagt, aber vielleicht die eine oder andere Person nicht. Magst du mit 2, 3 Sätzen kurz erzählen, wer du bist?
Ich hätte jetzt fast gesagt, ich bin ein Franchising-Dinosaurier. Bin Mitgründer dieses Franchising-Verbandes und seit Jahrzehnten jetzt im Fundraising, in der Zivilgesellschaft aktiv. Und eigentlich habe ich schon früher angefangen. In der Jugend mit 13 oder 14 ging mein Engagement los. Und dann hatte ich so schöne Aufgaben wie bei der Christoffel-Blinden-Mission nach einer Krise Öffentlichkeitsarbeit im Fundraising aufzubauen. Oder beim Karl-Heinz Böhm war ich Geschäftsführer. Profi bin ich dann erst geworden, als ich bei der Welt umhelfen war. Und jetzt, und darauf willst du wahrscheinlich hinaus, Andreas, habe ich noch mir eine vermutlich letzte berufliche Aufgabe gesucht, nämlich die Stiftung Leaders of Tomorrow.
Ja, das zeigt, also wenn du jetzt sagst Dinosaurier, du hast, glaube ich, 1990 angefangen, hauptamtlich in dem Bereich zu arbeiten. Das ist ziemlich parallel mit mir auch und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt ein Dinosaurier bin, aber wenn man so richtig drauf schaut, hast du natürlich vollkommen recht. In diesem Markt seit über 30 Jahren zu sein, das ist für junge Kolleginnen und Kollegen, die wir jetzt ja auch kürzlich auf dem Fundraising-Kongress teilweise getroffen haben, das ist für die schon Historie. Jetzt aber zurück zu deiner Stiftungsidee. Warum hast du eine Stiftung gegründet und was hat dich motiviert, dieses Thema Führung zu nehmen?
Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich habe mich in meiner Zeit als Fundraiser in zivilgesellschaftlichen Organisationen öfter zur Seite umgeschaut und fand, es waren einfach nicht genügend FundraiserInnen neben mir in Führungspositionen ihrer Organisationen. Für mich war das selbstverständlich, dass wenn man diese verantwortungsvolle Rolle hat, dass man dann auch seine Organisation anführen will. Und da fehlt mir was. Also mir fehlt der Wille bei vielen Kolleginnen und Kollegen ihrer Organisation und ihre Vision und Mission wirklich anzuführen. Und dann, das stört mich also schon seit vielen Jahren. Und da dachte ich ja, vielleicht kannst du noch was dazu beitragen, dass sich da eine Bewegung aufbaut unter uns.
Eine Bewegung aufbauen, aber warum dann eine Stiftung? Du hättest ja auch ein klassisches Profit-Unternehmen aufbauen können.
Ach, ich bin doch so fundamental ein Zivilgesellschaftler. Nein, ich bin im Herzen als Fundraiser immer Unternehmer. Wir müssen unternehmerisch sein. Aber von der Organisationsform war es mir total wichtig, dass jeder von Anfang an sieht, hier will der Osterhaus nicht noch auf seinen letzten beruflichen Schritt absahnen. Das ist ja so oft der Vorbehalt, sondern ich möchte tatsächlich eine Organisationsform gemeinnützig haben, wo von Anfang an klar ist, es geht darum, diese Bewegung eine Form zu geben.
Ich habe in der Satzung deiner Stiftung gesehen, es geht ja tatsächlich zentral um diese Entwicklung der Zivilgesellschaft, diese in die Zukunft zu führen. Und dein Hebel ist das Thema Führung. Andere sagen ja, wir nehmen andere Hebel, also Geld beispielsweise ist ein Hebel oder Steuererleichterung. Und du hast eben gesagt, dieses Führungsthema, das hat bei dir in deinem Leben vielleicht die eine oder andere Narbe hinterlassen. Denn du hast ja eine sehr kritische Einstellung zu dem, was wir an Führung in der Zivilgesellschaft erleben. Wo kommt diese kritische Haltung her?
Ganz viele Indikatoren zeigen uns, dass die Entwicklung unserer Gesellschaft, dieser Welt in die falsche Richtung geht. Und ich habe Verantwortung getragen und ihr anderen, die anderen in der Zivilgesellschaft auch. Und es ist uns nicht gelungen, genügend Gegenmacht aufbringen, um den Hunger zu besiegen, um die Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen oder auch unseren Planeten vor dem Untergang zu retten. Also das, finde ich, ist genügend Motivation, oder? Wir können das. Das ist, meine feste Überzeugung ist, wenn nicht wir die Verantwortung tragen, wir zivilgesellschaftliche Organisationen, die dieses ja in ihren Visionen, Missionen, Namen und so weiter tragen, wer soll das denn dann sonst machen? Also mehr Energie auf die mehr PS auf die Straße bringen, um da endlich voranzukommen und die Entwicklung umzudrehen. Das könnten wir.
Man hört ja deutlich heraus, was dein Antrieb ist, was dein Wille ist, warum du das tust. Das finde ich großartig, weil jeder, der dich kennt, weiß, wie leidenschaftlich du für Zivilgesellschaft kämpfst. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, Christian, was machst du jetzt, damit sich Führung in Zivilgesellschaft verändert? Was ist dein Ansatz, um da einen Prozess in Gang zu bringen, der tatsächlich Menschen befähigt, die Welt zu retten?
Ich habe da immer bei dem die Welt retten, da immer so eine Art, bin da so zwiespältig, also selbstironisch auch. Ja, das ist ja ein komischer Anspruch, den wir haben, ne? Ein bisschen groß und größenwahnsinnig klingt das. Wir selber müssen uns in dieser führenden Rolle überhaupt erstmal wahrnehmen. Wir müssen sie annehmen. Und dazu, das kann man machen, indem man sich fort- und weiterbildet, indem man sich mit dieser Rolle auseinandersetzt. Also ganz persönlich. Und sich qualifiziert dafür, eine gute Führungskraft zu werden und die Fehler, die man auf dem Weg macht, sich anzuschauen und zu gucken, wie kriegt man das besser hin. Also man fängt ganz bei sich selber an, wenn man sich dem Anspruch stellt. Mein Verständnis von Führung ist, man kann von jeder Position aus in seiner Organisation, in seinem beruflichen Leben führen, anführen. Und dann gibt es natürlich noch die zweite Ebene. Also die persönliche ist das eine und das zweite ist, man kann das auch organisieren. Und das Organisieren beginnt dadurch, dass man darüber spricht. Also wir brauchen einen Diskurs darüber, wie wir unsere Organisation gut führen. Ich glaube, es ist weitgehend ein Tabu, zwischen den Führungskräften zum Beispiel über gute Führung zu reden. Das ist überhaupt kein wirkliches Thema, oder?
Das ist richtig.
Gerade dieses Thema auf den Tisch zu bringen.
Ja, und es gibt kaum Möglichkeiten, dass Führungskräfte aus der Zivilgesellschaft sich tatsächlich erstmal grundsätzlich austauschen, geschweige denn zu diesem Thema. Aber nochmal, was ist denn gute Führung für dich?
Darauf gibt es nicht einfach eine allgemeine Antwort. Es ist so, dass man sich mit den verschiedenen Dimensionen seiner Führungsrolle auseinandersetzt. Also über die eine habe ich gerade schon gesprochen. Da geht es um die sich selber, um die eigene Person, um das eigene Verständnis von seiner Rolle, von seiner Vision und Mission in der Gesellschaft und in der Organisation, in der man wirkt. Es gibt eine zweite Dimension, mit der man sich auseinandersetzen muss. Was ist denn eigentlich der Anspruch oder die Dringlichkeit, um die es geht in der eigenen Community? Wofür setzt man sich eigentlich ein? Und das tun viele Führungskräfte gar nicht genug. Die sehen sich hauptsächlich als Manager. Und es gibt eine dritte Dimension, die ganz wichtig ist, die eigene Rolle in der Organisation. Also wie führe ich eigentlich mich selber, meine Mitarbeiterinnen, meine Vorständinnen, also die Aufsichtsgremien, die über einem sind, das ist eine Dimension, mit der man sich professionell auseinandersetzen kann und muss. Und die vierte Dimension ist, dass man dafür auch Handwerkszeug braucht. Also gutes Führen kann man tatsächlich lernen. Und am Ende dieser ganzen Entwicklung sehe ich das Ja zu dieser Rolle. Dass wir dann zum Schluss sagen, als Berufsbezeichnung, ich bin Führungskraft. Da sind wir sehr weit entfernt. Das ist tabuisiert, das mag man nicht. Dieser Anspruch ist einer, der bei uns auch aus historischen Gründen irgendwie ganz schwierig ist. Und aus egalitären Gründen, weil wir ja eigentlich in unseren Organisationen egalitär denken und aufgestellt sind in vielen Städten. Dann kommt da so eine komische Hierarchie, die da völlig quer dazu.
Du wärst ja nicht Christian, wenn du nicht dafür eine Idee hättest, wie man diese vier Dimensionen so verinnerlicht und verändert, um erfolgreich zu sein. Das heißt, du hast mit zwei sehr renommierten Kolleginnen bzw. Kollegen ein Programm entwickelt oder bietest es an, um Führungskräfte für die Zukunft zu formen. So würde ich das vielleicht mal nennen. Magst du einmal etwas sagen, warum du mit Miriam und Jan gemeinsam das machst? Und die zweite Frage wäre, wie setzt ihr das inhaltlich um? Was ist euer Weg in der Veränderung?
Also erstmal, ich bin ganz begeistert, das mit Miriam Wagner-Long und Jan Kammann zusammen machen zu können. Das sind genau die Richtigen. Die haben und außerdem sind sie aus einer anderen Generation und sehen die Welt auch nochmal ganz anders als ich. Das ist total spannend und ich bin erfüllt davon, weil ich mit den beiden gerade 3 Tage TrainerInnen-Workshop hinter mir habe. Also wir möchten, dass die Menschen in unseren Organisationen, die sich diesem Anspruch stellen, dass die ein Angebot haben, wie sie sich denn zu einer solchen Führungskraft hin weiterentwickeln, wie sie diese innere Haltung, von der ich eben gesprochen habe, tatsächlich gewinnen können. Das ist ein total spannendes Programm, an dem ich selber schon teilgenommen habe. Wir haben das nicht erfunden, sondern wir haben das aus dem internationalen Kontext identifiziert, haben selber teilgenommen, Jan und ich, haben dann beschlossen, ja, das ist so gut, das bieten wir auch den Kolleginnen und Kollegen hier bei uns im deutschsprachigen Raum.
Diese Kombination der unterschiedlichen Generationen und Sichtweisen, Männer und Frauen, die beide ja auch sehr unterschiedliche Führungserfahrungen haben, zu bündeln, ist natürlich extrem spannend. Wenn ich jetzt mir aber vorstelle, ihr geht jetzt mit Menschen in so einen Veränderungs- und Gestaltungs- oder Prägungsprozess, wie sind die unterschiedlichen Schritte, die ihr dort geht?
Erstmal, dieses Programm ist keine klassische Fort- oder Weiterbildung. Das ist nämlich über ein Jahr lang setzt man sich mit seiner Führungsrolle auseinander. Also es ist ein Prozess. Deshalb nennen wir das auch Entwicklungsprogramm. Beginnt schon mit der Bewerbung, man muss sich im Vorfeld schon Gedanken machen über sich selber und seine Führungsrolle. Das ist ein Auftrag. Dann gibt es 5 Tage Präsenzseminar. Da sage ich in Anführungsstrichen, indem man sich mit diesen 4 von mir eben genannten Dimension der Führung jeweils einen Tag lang intensiv auseinandersetzt. Am 5. Tag schreibt man sich sein eigenes Entwicklungsprogramm. Wo will ich hin mit mir und meiner Organisation? Also damit, man setzt sich einen ganzen Tag lang sehr intensiv damit auseinander, was sind meine Ziele als Führungsperson? Und anhand dieses Programms, was man auch den anderen Teilnehmerinnen vorstellt, das ist ein sehr starkes Gruppenlernen, wenn da 16 Führungskräfte zusammenkommen und sich eine ganze Woche lang damit auseinandersetzen. Anhand dieses Programms gibt es dann ein Jahr lang Coaching. Und auch Coaching ist ja in unseren Kreisen noch längst nicht durch. Also in der Wirtschaft ist es ja selbstverständlich, dass Führungskräfte sich begleiten lassen. Wir wollen dieses Instrument populär machen, auch in unserer Szene, weil Führungskräfte in der Regel einsam sind.
Also 16 Personen als Führungskräfte in einen Teamprozess zu bringen, ist natürlich großartig. Was sind denn die Voraussetzungen für die Teilnahme? Also habt ihr eine bestimmte Führungsebene im Blick? Habt ihr eine bestimmte Teamgröße im Blick? Oder wie stelle ich mir das inhaltlich vor?
Wir wollen, dass dieser Kreis der Teilnehmenden sehr unterschiedlich ist. Also unterschiedliche hierarchische Positionen. Man muss nicht unbedingt ein Team- oder Abteilungsleiterin sein, um bei uns teilzunehmen. Denn die Perspektiven auf Führung sind sehr unterschiedlich, in welchen Rollen man denn gerade. Jan, Miriam und ich, wir sind ja nicht die Erfinder dieses Themas. Es gibt genügend Kolleginnen und Kollegen, die das genauso sehen und der Auffassung sind, dass wir eine stärkere Führungsrollen in unseren Organisationen übernehmen können und sollen. Es gibt ja auch eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen. Die eine hat mich besonders fasziniert. Da wurden Ausschreibungen für Führungspositionen und für Fundraiserinnen verglichen und 90% der Anforderungen waren dieselben. Also das heißt, was ich damit sagen will, ist, wenn wir all die einbeziehen, die dieses Thema schon seit Jahren selber bearbeiten, für sich aber auch zum Beispiel als Beraterin, wenn wir diejenigen einbeziehen, die in Führungspositionen in den Organisationen sind und sie zum Beispiel auch im Deutschen Fundraising-Verband stärker integrieren, ihnen einen Raum geben, dann kriegen wir so eine Bewegung natürlich viel schneller hin. Und ich habe das Gefühl, es ist genau die richtige Zeit. Wir kriegen ganz viel Zuspruch von beim Fundraising-Kongress war das ein ganz starker Eindruck, den ich hatte. Ganz viel Zuspruch. Ja, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ja, die Zeit ist dafür reif, dass wir uns stärker um gute Führung und Leadership in unseren Organisationen intensiv kümmern und da was bewegen.
Vollkommen richtig, Christian. Ich selber hatte ja das Glück, dass ich ein paar Jahre ja auch immer wieder außerhalb der Szene unterwegs war. Und in meiner Bankzeit habe ich tatsächlich so viel Führungsprogramme bekommen, so viel Coaching und Begleitung, Mentoring und wahnsinnig spannende Projekte. Und das ist etwas, was ich immer in der Zivilgesellschaft radikal vermisst habe. Und tatsächlich auch, wie du es gesagt hast, natürlich dann auch sehe, wo haben wir ein falsches Rollenverständnis, ne? Wo haben wir Manager und keine Führungskräfte? Das sind ja genau die Themen. Wenn man Seitenwechsler ist, dann sieht man das deutlicher, als wenn man in der Szene ausschließlich verankert ist. Jetzt hast du über den Fundraising-Kongress gesprochen, aber dein oder euer Programm ist ja nicht nur für fundraisende Kolleginnen und Kollegen, sondern für alle Führungskräfte in Zivilgesellschaft. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, das hast du richtig verstanden, aber man muss ja wissen, wo man herkommt und welche Qualitäten man hat. Und wenn ich auftrete auf Veranstaltungen und sage als Überschrift, Fundraiserinnen sind Führungskräfte, dann verbinde ich damit auch das Programm und die Überzeugung dafür, dass Fundraiserinnen eigentlich ideal geeignet sind. Nicht nur, weil die Ausschreibungen sind, sondern diese für Führung. Denn wenn man sich anguckt, wie unsere Aufgabe in unseren Organisationen sind, dann müssen wir Generalisten sein. Wir müssen so die Programmseite sehr gut verstehen, denn das ist der Kurs, für den wir arbeiten. Wir müssen den Verwaltungsteil sehr gut kennen, insbesondere, weil wir für die Finanzierung zuständig sind. Das heißt, wir sind in der Mitte und müssten und wissen und kennen die gesamte Organisation. Ich meine, wenn man in so einer Rolle ist, dann ist es leichter, den Anspruch zu stellen, ich möchte anführen. Nun über die Funktion als Bereichsleiterin oder als Geschäftsführerin oder einfach, indem ich meine kleineren Organisationen anstachle, mal voranzukommen und ein paar von diesen hausgemachten internen Schwierigkeiten zu überwinden. Also Development, Entwicklung, Organisationsentwicklung voranzutreiben und strategisch vorzugehen. Das sind die Ansprüche und die Möglichkeiten, die wir haben. Und deshalb fange ich gerne bei den Fundraiserinnen an. Aber ja, unser Kurs ist offen und wir haben auch einige Bewerbungen schon vorliegen von Menschen, die gar nicht in sich als Fundraiserin verstehen.
Ich finde es diesen Blick auf Fundraising und die Rolle natürlich spannend, weil Fundraising auch nicht nur innerhalb der Organisation führen. Ich selber habe immer wieder auch Meetings mit gerade im Bereich von Unternehmenskooperationen erlebt, in dem mehrere Menschen zusammen an Funding-Projekten gearbeitet haben. Und es fehlte dann häufig an dem Rollenverständnis, wer übernimmt denn die Führung dieses Prozesses? Du hast es gerade gesagt, wer hat die strategische Zielsetzung im Blick und wer sorgt dafür, dass alle Beteiligten an dem gemeinsamen Ziel arbeiten? Das wäre auch ein Verständnis, das du für fundraisende Kolleginnen und Kollegen auch hast, vermute ich, oder?
Ja, unbedingt. Ich beobachte ja schon seit vielen Jahren die Debatte unter uns über fehlende Institutional Readiness. Und die kann ich so gut nachvollziehen. Ich sehe das ja an allen Stellen, Ecken und Stellen in unseren Organisationen, dass da was an Readiness fehlt. Aber ehrlich gesagt, schon seit langem sage ich diesen Kolleginnen dann oft, hast du mal über deine eigene Personal Readiness nach? Bist du denn in der Lage und da willst du das tatsächlich ändern? Hast du die Instrumente dafür, die Probleme und das Wissen und die innere Haltung dafür, die Schwierigkeiten, die du in deinen Organisationen zurecht wahrnimmst, in deiner Organisation zurecht wahrnimmst, die auch anzupacken? Also guck darauf, was du leisten kannst, um das zu überwinden. Und wenn du das in deiner eigenen Organisation nicht schaffst, dann such dir eine andere Organisation, die dir mehr Möglichkeiten eröffnet, die Potenziale, die in dir drin sind, auch tatsächlich zu nutzen und deinen Kurs voranzubringen.
Okay. Wow, was für ein Schlusswort, Christian. Wir sind auch schon am Ende unserer Zeit. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und dieses wunderbare Schlusswort und Appell an die Kolleginnen und Kollegen.
Gerne, Andreas. Es ist für mich eine große Freude, über Führung in zivilgesellschaftlichen Organisationen reden zu können.